Hallo und willkommen zum Zahnlern-Podcast von und für die Zahnarztpraxis. Es geht um Praxismanagement, Hygiene, zahnärztliche Abrechnung und meine Meinung dazu. Also viel Spaß damit! Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Steffis Zahnlern-Podcast. So, heute kein langes, großes Vorwort. Wir sprechen über die neuen PA-Richtlinien. Ich habe ein super tolles Interview gemacht mit der lieben Sandra von Abrechnungsfuchs. Die ist schon ganz lange drin in dem Thema, deswegen hat es unheimlich Spaß gemacht, mit ihr darüber zu sprechen. Es ist noch nicht alles hundertprozentig fix, weil einfach noch nicht alle Informationen da sind. Aber das, was da ist, das erfahrt ihr auf jeden Fall in dieser Folge. Also, viel Spaß erstmal mit dem Interview.
Sehr gut. Okay, dann fangen wir an. PA-Richtlinien, ja, die sind ja jetzt in aller Munde, ne? Zum 1.7. finden die statt. Aber erstmal, Sandra, erzähl uns noch mal was von dir. Ich habe dich bei Instagram gesehen unter dem Namen Abrechnungsfuchs. Du machst immer ganz viele Videos und Aufklärungsarbeit zum Thema Abrechnung. Aber genau, erzähl mal was von dir.
Ja, liebe Steffi, ganz lieben Dank, dass du mich eingeladen hast heute. Ich freue mich sehr, dass ich mit dir dieses Thema aufarbeiten kann. Es ist ja gerade in aller Munde, die PA-Richtlinien. Ja, ich bin die Sandra, der Abrechnungsfuchs. Wahrscheinlich kennen mich sehr viele von Instagram oder den anderen Social-Media-Plattformen. Ich bin selbst ZMV und Praxismanagerin seit 2011. Und habe auch ganz viele Jahre, in 25 in verschiedenen großen Zahnarztpraxen gearbeitet. Habe jetzt Anfang diesen Jahres meine Praxisstunden zurückgeschraubt, weil nämlich das kleine Unternehmen, der Abrechnungsfuchs, ganz schön durchgestartet ist. Den habe ich letztes Jahr gegründet, jetzt ziemlich genau ein Jahr, und war quasi anfangs nebenberuflich tätig und werde jetzt Mitte Juni in die volle Selbstständigkeit starten.
Sehr gut, schon mal Glückwunsch, ein Jahr Abrechnungsfuchs, sehr schön. Oh,
danke, danke.
Klasse, klasse.
Ja, und neben dem kostenlosen Content, den es quasi auf Instagram zu lesen gibt oder auch im Newsletter, biete ich Online-Seminare an. Das hat sich natürlich durch die ganze Corona-Situation einfach ergeben, dass Präsenzseminare nicht so gut möglich waren und viel online ging im letzten Jahr. Aber außerdem fahre ich auch in die Praxen zu so einem Honoraroptimierungstag. Also ich schaue dann quasi die Abrechnung an und damit zusammenhängt auch immer die Dokumentation, weil die natürlich auch ein super großes Thema ist. Und schau dann, was zum Optimieren möglich ist.
Sehr gut. Wenn Covid so ein bisschen nachlässt, hast du vor, auch Präsenzseminare anzubieten?
Habe ich auch vor. Da fehlt mir noch der Schulungsraum dazu, natürlich. Aber vielleicht ergibt sich ja das eine oder andere. Ich habe über Instagram so wahnsinnig viele Menschen kennengelernt im letzten Jahr. Und ich denke, da wird sich auch das Passende finden.
Sehr gut, sehr gut. Du schreibst ja auch, ne, für eine Fachzeitschrift?
Ich schreibe auch für das ZWR, das Deutsche Zahnärzteblatt. Und ich habe gerade diese Woche noch eine zweite Anfrage bekommen. Da werde ich im Herbst wahrscheinlich einsteigen. Sehr cool. Es ist noch nicht ganz spruchreif, aber sehr wahrscheinlich wird es da noch mehr Fachartikel von mir geben.
Sehr gut. Ja, dann bist du ja bald in aller Munde.
Sehr schön. So der Plan.
Bitte?
So war der Plan, genau.
Sehr gut. Ja, freue mich sehr für dich. Sehr schön, sehr schön. Du machst ja auch unheimlich viel und das muss auch belohnt werden, ne? Also, ja, stetig up-to-date. Deswegen warst du ja auch die optimale Person, mit der man über die PA-Richtlinien sprechen kann, finde ich. Ich habe sie mir schon mal durchgelesen, bin aber noch nicht so tief involviert wie du, weil du auch dich schon viel länger mit dem Thema beschäftigst. Deswegen, also ich hatte vor ein, zwei Wochen so ein Internetfund in meiner Instagram-Story gepostet von der, was war denn das, Apothekerzeitung, wo ja groß verkündet wurde, dass die Vorbehandlung, die parodontale Vorbehandlung, bald Kassenleistung wird. Aber jetzt, wo ich habe dann gedacht, ich glaube nicht. Ich glaube, das wird ähnlich wie bei Patienten mit Pflegestufe Nusemutigene Einweisung. Und jetzt, wo ich das gelesen habe, sieht es ja danach aus, ne? Es ist ja nur so ein Aufklärungsgespräch und die mündliche Einweisung. Das wird, glaube ich, nur jetzt nach den Behandlungsrichtlinien agiert, ne?
Ja, genau. Ich hatte die Richtlinie, die hat ja der GBA im Dezember schon veröffentlicht und dann zur Prüfung natürlich beim Gesundheitsministerium vorgelegt. Und die passenden Leistungsziffern sind ja jetzt erst ganz frisch Anfang Januar veröffentlicht worden. Und schon in der Richtlinie im Dezember hatte ich das Gefühl, dass es keine richtige Vorbehandlung mehr geben wird. Also weder im privaten Bereich, so wie wir es jetzt kennen, mit verschiedenen PZR vorab und Taschentiefenmessen, auch vielleicht Vergleichsmessungen, noch im BEMA. Und tatsächlich, also jetzt gibt es das parodontale Aufklärungs- und Informationstherapiegespräch, so ähnlich heißt das, und die Mundhygieneunterweisung. Und was raus ist aus den Richtlinien, was mich ein bisschen therapeutisch, aus therapeutischer Sicht bedenklich stimmt, ist tatsächlich, dass der Patient die Compliance beweisen muss und für Zahnsteinfreiheit sorgen soll, bevor erstmal die Therapie beginnt. Und das findet sich nirgends mehr in den Richtlinien. Und das ist natürlich schlecht für die Praxen.
Oha, das finde ich ja unheimlich spannend. Das ist noch gar nicht mir zu Ohren gekommen. Das finde ich aber auch ziemlich krass, muss ich sagen. Bezüglich des Schnittstellenkataloges ist da auch noch nichts draußen, ne? Dass man gucken kann, inwieweit da eine Zuzahlungserlaubnis oder entsteht.
Leider nein, aber sehr wahrscheinlich wird es so sein, dass das Zuzahlungsverbot auf die neuen BEMA-Leistungen kommt. Das kennen wir ja aus der Vergangenheit, aus anderen Abrechnungsbereichen. Bisher steht in den Abrechnungsbestimmungen immer nur drin, dass die BEMA E1 in gleicher Sitzung ausgeschlossen ist. Also das haben
Ja,
sie
das
schon
ist
mal.
mir auch aufgefallen. Das steht in fast jeder Position dazu, dass die R1 bitte nicht
Ja.
mit abzurechnen ist. Wobei das Aufklärungsgespräch finde ich, also diese mündliche Unterweisung, die ist gar nicht so schlecht dotiert, ne? Da
Das
sind irgendwie
stimmt.
50 Punkte.
Das stimmt, ja.
Und die PSI, es hat sich irgendwas in der PSI hat sich verändert, ne?
Beim PSI gibt es zwei BEMA-Pünktchen mehr als bisher. Also von 10 auf 12 wird ja angehoben. Und zwar deshalb, weil der Patient eine schriftliche Information bekommen soll.
Ach so.
Nach der Aufnahme des PSI soll er quasi informiert werden über das Ergebnis in schriftlicher Form. Da soll es auch im Bundesmantelvertrag ein neues Formular zu geben. Es ist noch nicht
Ah ja.
geschrieben, das Formular.
Sehr gut.
Aber er soll in patientenverständlicher Form darüber aufgeklärt werden. Und deswegen gibt es zwei BEMA-Pünktchen mehr für den PSI in
Sehr gut.
Zukunft.
Ah ja, haben wir 2 Minuten mehr Zeit, einen Zettel auszufüllen.
Genau.
Also grundsätzlich finde ich es ja nicht so verkehrt, ne? Also die mundhygiene Einweisung und auch das da ein bisschen genauer und das ich finde es ja nicht verkehrt, dass der Patient darüber aufgeklärt wird. Er kriegt ja noch extra so eine Art R3 in der GOZ vergleichbar für eine intensive Aufklärung, was eine Parodontitis ist. Und diese Mundhygiene-Einweisung und die neuen PA-Gebührenziffern sind ja identisch von den
Genau.
Punktwerten und so wie die alte PA. Also da ändert sich ja gar nichts. Es ist ja finanziell gleich. Ich hatte jetzt
Finanziell genau gleich.
verstanden, bitte?
Finanziell ist es genau das
Genau.
Gleiche. Das Einzige, was sich, glaube ich, ändert, ist, dass die chirurgische, das offene Vorgehen zwingend die geschlossene Therapie voran braucht. Aktuell gibt es, glaube ich, so ein paar Ausnahmefälle, wo man das überspringen konnte. Das hat sich, glaube ich, aber in den Praxen auch gar nicht so durchgesetzt, dass
Nee.
das gleich die chirurgische Variante gemacht
Und
wurde.
es sind 0,5 Taschenmillimeter tiefer, ne? Also
Genau.
geschlossene ist ab 4 und offene ab
Ja.
6 jetzt, ne? 3, 5
Ganz
und 5,
genau.
5 ist raus, ne? Das habe ich auch
Ganz
gelesen.
genau. Und was mich gewundert hat, so ein bisschen bei den 6 mm, es gibt ja die neue Position der die BEV, Befundevaluation,
Ja.
die nach der geschlossenen Therapie, also antiinfektiöse Therapie heißt sie jetzt neu AIT, stattfindet, also 3 bis 6 Monate danach, findet die quasi die erste Vergleichsmessung statt.
Ja,
und dann müssen die 6 mm vorliegen und dann kann man erst ins chirurgische vorgehen. Das heißt,
muss ja vorher 8 gewesen sein.
Wir erreichen ja schon mal mindestens 1-2 Millimeter Verbesserung durch die geschlossene Therapie und sehr viele Zähne werden dann nicht mehr die 6 mm aufweisen, vermutlich.
Ja, das finde ich aber auch hochgradig spannend. Also zum einen so ein Riesenaufruhr, PA muss behandelt werden, ist eine Grunderkrankung, leiden sehr viele drunter und soll ja vor allen Dingen für Patienten mit einem Handicap sein. Und gleichzeitig die Taschentiefenreduktion in Anführungsstrichen, dass erst später die geschlossene eingeleitet werden darf.
Ich frage mich, warum beim PSI dann die Taschentiefen nicht angepasst wurden. Also da steht schon, der PSI-Code hat ja auch diese Kategorisierung, ne? 0, 1, 2, 3, 4. Und da sind die Taschentiefen immer noch mit 3, 5 drin. Das haben Ach sie so, dann ja. nicht bedacht, dass sie das ja eigentlich auch mit hätten anpassen können.
Ja, das stimmt allerdings. Ne? Ja, da hast du ein bisschen mehr drüber geguckt als ich. Ich habe ein bisschen geguckt über das Finanzielle, ne? Was es da gibt. Ich muss sagen, die UPT finde ich jetzt nicht so schlecht bewertet. Die ist nicht viel, viel günstiger als eine 1040. Die ja eh selten bei Kassenpatienten im 2-3-fachen Satz abgerechnet werden. Das ist ja meistens ein Stundenhonorar. Das liegt meistens so bei 98 Euro. Da bist du bei Vollbezahlen vielleicht bei 2,0 oder 1,9. Und da wärst du mit der UPT fast identisch vom Umsatz her. Ne? Also da die finde ich jetzt auch nicht so schlecht bewertet, wenn ich ehrlich bin.
Habe ich auch schlechter vermutet, ganz ehrlich. Also habe ich schlechter erwartet. Was natürlich jetzt spannend ist, durch die graduelle Einstufung in der PA ergibt sich ja dann der Anspruch auf die Menge der UPTs im Zweijahreszeitraum nach der abgeschlossenen PA. Dann ist natürlich spannend, was ist mit den Patienten, die aus therapeutischer Sicht vielleicht mal noch eine UPT mehr bräuchten.
Also ja, ob es da ein Zuzahlungsverbot gibt, ne?
Das habe ich jetzt noch nicht herausgefunden, ob das dann auch möglich ist, innerhalb des 2-Jahres-Zeitraums noch eine mehr privat zu vereinbaren mit dem Patienten. Das wäre natürlich sinnvoll, in vielen Fällen könnte ich mir vorstellen. Ansonsten haben die ja eine neue Jahreseinteilung erfunden. bei Grad C wird ja, also Grad A wird pro Jahr geguckt, pro Kalenderjahr, bei Grad B pro Kalenderhalbjahr und bei Grad C nicht pro Quartal oder so. Das wäre vielleicht logisch gewesen. Nee, die gucken pro Kalender tertial.
Das ist alle 4 Monate, ne?
Alle 4 Monate ist das, genau. Ja, manchmal vermutet man ja, dass es extra so kompliziert gemacht wird, ne? dass am Ende dann keiner mehr durchblickt. Wann kann ich jetzt was abrechnen? Keiner versteht,
was dürfen wir, was dürfen wir nicht, ja. Genau. Aber jetzt von der logischen Konsequenz, wir alle arbeiten ja schon Jahre beim Zahnarzt und die durchschnittliche Parodontitis-Behandlung sieht ja so aus, 1 bis 2 Vorbehandlungen mit einer intensiven Zahnreinigung, manche machen sogar 3. Viele nehmen noch einen Keimtest dazu, ja. Dann kommt eine geschlossene PA, dann kommen die PNAD11-Therapien. Bei der letzten PNAD11 wird geguckt, ob man noch ein offenes Vorgehen hinzufügt. Und dann kommt im ersten Jahr nach PA doch immer 3 bis 4 Mal Intensivzahnreinigungen. Ja, und dann erst wird geguckt nach multigene Status und, ob man das auf 4, 3 oder 2 Mal im Jahr sozusagen vereinbart mit dem Patienten, ja. Das heißt, unter 2 Mal im Jahr professionelle Zahnreinigung, das empfiehlt man ja auch jedem normal gesunden Gebiss, sozusagen, ja, ist doch, sehe ich da jetzt hier, muss ja sein, also gerade bei einer parodontalen Erkrankung.
Ja, das sehe ich genauso. Ich vermute auch, dass durch die Begrenzung auf diesen 2-Jahres-Zeitraum, beziehungsweise man kann nach dem 2-Jahres-Zeitraum bei besonders schweren Fällen nochmal ein halbes Jahr eine Verlängerung beantragen für die UPT. besonders schwere Fälle, da steht geschrieben bei raschem Attachmentverlust. Also das ist aber auch so eine aufgeweichte Formulierung. Was ist denn rascher Attachmentverlust? Ne? Also in Zahlen oder in Fakten. Das ist schwierig formuliert. Auf jeden Fall kann man ja nochmal das halbe Jahr obendrauf beantragen für die UPTs. Aber wahrscheinlich wird sich dann ergeben, dass nach 2 Jahren oder nach 2,5 Jahren die nächste PA beantragt wird, oder? Wie siehst du das?
Das ist jetzt die Frage, ne? Ist es jetzt immer noch so, dass alle 2 Jahre der Patient ein Anrecht hat auf eine Parodontitis-Therapie? Ja. Das ist noch so.
Das hat er weiterhin, außer er hat halt die 2,5 Jahre UPT.
Was macht man denn Patienten, die die UPT nicht einhalten?
Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Ich könnte mir vorstellen, dass es da vielleicht, weil die Formulare sind ja noch nicht entwickelt, auch der neue PA-Status, dieses Formular, muss ja nochmal zwischengeschoben werden, weil die digitale Beantragung leider noch nicht funktioniert. Also wird jetzt nochmal ein neues Formular kreiert. Vielleicht gibt es dann auch sowas wie in der KFO, Mitteilung an die Krankenkasse.
Ja.
So mangelnde Compliance. Vielleicht gibt es dann auch so die Möglichkeit, dem Patienten wirklich darauf hinzuweisen, du musst das in Anspruch nehmen, wenn du das nicht selbst zahlen willst. Also in den vorgeschriebenen Zeiträumen natürlich.
Also grundsätzlich ist es natürlich gut für Patienten, die wirklich auch finanziell nicht so gut besiedelt sind und die parodontale Vorbehandlung bisher sich nun wirklich nicht leisten konnten. Und ja, auch viele Praxen ja die Notwendigkeit der PA mit dieser Vorleistung halt voraussetzen. Ja, auch in Bezug auf der Behandlungsrichtlinie natürlich kommuniziert, ne? Dass da ja auch grundsätzlich steht, wenn es bringt ja auch nichts, wenn der irgendwie voller Zahnstein ist und hier irgendwie 5 Tassen Tee und 10 Tassen Kaffee trinkt und dann braucht man da, ne? Dann wäre schon der Zahnreinigung vorher durchaus sinnvoll.
Was noch erwähnt wird in der PA-Richtlinie ist die Antibiotikagabe, dass die wirklich zurückgefahren werden soll und nur noch in besonders schweren Fällen auch gegeben werden soll. Das hat sich jetzt stark gewandelt in den letzten, ich sag mal, 10 Jahren, 15 Jahren. Davor hat man das ja wirklich jedem Patienten so ein Cocktail verpasst mit dem Antibiotikum. Da haben sich die DHs sehr darüber gefreut. Also der Berufsverband der DHs hat da ganz groß Applaus geklatscht. Wenn ich das richtig verstanden habe, in meiner Instagram-Community sind da ganz viele und die haben das alle sehr befürwortet, dass das nicht mehr, also dass das auch wirklich geschrieben steht. Es soll nicht regelmäßig Antibiotikum verordnet werden im Rahmen der PA.
Und dann keimt es sich die Notwendigkeit auch gar nicht. Also
ja. Nee, ich auch nicht. Also wenn ich nicht herausgefunden habe, welcher Keim überhaupt da angesiedelt ist, dann schieße ich mit Kanonen auf Spatzen und das macht nicht so Sinn. Ne?
Absolut, absolut, ja.
Ach, eins fällt mir noch ein, was noch ganz wichtig wird, also was als Befund auch noch mit aufgenommen werden muss ab 1.7. in der PA, ist das Rauchverhalten. Also tatsächlich, man soll notieren, schon bei dem Erstbefund, wie viel Zigaretten raucht der Mensch oder alternativen Tabakkonsum gibt es ja auch, müssen jetzt nicht immer Zigaretten sein. Und es wird noch ein Wert aufgenommen und zwar Knochenabbau, röntgenologischer Knochenabbau muss notiert werden und auch einer, der mit dem Alter des Patienten in Bezug gestellt wird. Also Knochenabbau geteilt durch Alter. Also das wird sich herausstellen. Die Software wird da sicher eine Berechnungsgrundlage geben. Aber das sind so Faktoren, die jetzt noch nicht dabei sind. Jetzt kennen wir ja Taschentiefen, Lockerungsgrad, Furkationsbefall und diese Sachen. Die bleiben auch alle erhalten, aber das mit dem Rauchverhalten und mit dem Knochenabbau, das kommt noch hinzu.
Im Rauchverhalten ist sicherlich, ich meine, jetzt gibt man ja auch schon eine Art, ob der Patient raucht oder nicht, aber ich glaube, das wird überhaupt gar nicht beachtet.
Auch nicht.
Die Frage ist halt, was mit diesen Angaben dann gemacht wird. Also das stellt sich mir jetzt die Frage, ne? Also jetzt raucht der Patient.
Es soll verglichen werden. Also beim Ausgangsstatus soll es aufgenommen werden und bei der Evaluation auch wieder. Und dann soll verglichen werden, ob sich da irgendwas getan hat. Vielleicht ist das auch schon gedacht in Bezug auf die nächste zu beantragende PA dann eventuell.
Ach so, so.
Dass es da vielleicht noch eine Hürde geben wird.
Dass der Patient aufhören soll mit Rauchen.
Ja, also ich weiß schon bisher auf den Anträgen bei, an die Krankenkassen hat das, glaube ich, wirklich niemand gelesen. Ob das jetzt angekreuzt war oder nicht mit aufgeschrieben war, glaube ich, hat für die Krankenkasse keine Rolle gespielt. Ich habe sogar mal einen Test gemacht und habe einen Antrag eingereicht, und habe fett draufgeschrieben, no compliance. Was natürlich, die Beantragung entspricht ja gar nicht den Richtlinien, aber die haben sie trotzdem genehmigt.
Ich glaube, die gucken da gar nicht mehr drauf. Ich habe
Nee.
in den letzten 8 Jahren, glaube ich, einen PA-Gutachterfall gehabt. Da wurde eine PA begutachtet, aber die war so eindeutig. Also das wussten wir von vornherein, dass die genehmigt wird, weil das eine ganz eindeutige Geschichte war. Aber ich glaube, also das ist auch so, ich glaube, PA-Gutachten, also da können die Hörer mir gerne schreiben, wenn sie das häufiger erlebt haben, aber dass ein PA begutachtet wurde. Seltenst.
Kann ich auch
Also.
so bestätigen. Kenne ich jetzt aus dem Stegreif, würde mir aus den letzten 12 Jahren einer einfallen.
Ja,
Und
siehst
das war witzigerweise noch ein Mitarbeiter der Krankenkasse. Und der ist aus allen Wolken gefallen, als dann ein Gutachten
Herrlich.
kam. Aber gut, also es ist dann genehmigt worden, befürwortet vom Gutachter und auch genehmigt, aber das war ganz witzig, war. Das ist aber der einzige tatsächlich im PA-Bereich, an den ich mich erinnern kann. Ja.
Aha, ja, es wird noch spannend. Ich meine, der 1.7. ist ja bald, man sind 6 Wochen, ne? Und irgendwie ist klar,
Total.
es gibt neue Positionen. Bevor wir den Podcast aufgenommen haben, habe ich ja noch gedacht, es ist nicht mehr genehmigungspflichtig. Das hast du
Ja.
ja sozusagen verneint. Erklär noch mal, was du da mir gesagt hast.
Also ich habe das so verstanden, dass es wohl für die Handicap-Patienten, die du vorhin schon kurz angesprochen hattest, also Patienten mit Pflegegrad oder mit Eingliederungshilfe, behinderte Patienten, dass es da wohl diese Schranke nicht mehr geben soll von der Genehmigung. Wenn ich es richtig gelesen habe, dann ist es nicht immer so, sondern die chirurgische Therapie ist wohl bei allen Patienten nur noch anzeigepflichtig und die ist dann nicht mehr genehmigungspflichtig. Aber die Grundtherapie glaube ich schon.
Okay.
Ich weiß auch nicht, wie die auf das Kürzel CPT gekommen sind. Chirurgische Therapie. Also eigentlich müsste das P ja hinten hin. Ich verstehe es nicht so ganz, aber gut.
Wahrscheinlich
Wir werden
chirurgische PA-Therapie.
uns daran gewöhnen, an die neuen Ziffern. Als wir uns verabredet haben zur Aufnahme, waren ja die Positionen noch gar nicht da. Und ehrlich gesagt habe ich auch nicht geglaubt, dass die heute tatsächlich vorliegen.
Ja,
Das
krass, ich fand das
war
aber so
ein
passend,
Platzfall.
ne? Also ist ja cool, ja, aber
Perfekt.
kann man ja noch mehr darüber erzählen. Nicht nur spekulieren, was wir ja ursprünglich ja
Genau.
wollten, in Anführungsstrichen, sondern auch haben wir jetzt noch ein bisschen mehr Fakten. Also finanziell ändert sich nichts. Es kommen Positionen dazu. Das können wir schon mal fast sagen. Dann die UPT ist auch finanziell eigentlich ganz gut gestückt, also ähnlich der 1040. Wo ich dann auch glaube, dass das ja für die Patienten und auch für die Praxen da jetzt eine Win-Situation ist. Gerade auch für finanziell schwächer dastehende Patienten definitiv. Die Frage ist einfach, wenn die Empfehlung der Praxis eine andere ist,
Genau.
ob sozusagen da ein Zuzahlungsverbot geben wird oder nicht. Das wäre halt interessant, ne? Weil ja schon viele PA-Konzepte da anders aussehen, ne? Und ich kenne das aber auch von vielen ZMPs und DHs, dass das schon häufiger, gerade nach der PA, die UPT viermal im Jahr stattfindet, ne? Bei jeder PA. Also da darf mich auch gerne jeder korrigieren. Ich bin keine ZMP und keine DH. Das weiß ich auch nur aus Gesprächen oder aus Praxen, wo ich arbeite, dass da nach der PA viermal im Jahr erst die erste. Das erste Jahr viermal im Jahr eine UPT empfohlen wird und dann individuell nach Zustand sozusagen.
Ja, ich kenne das ganz exakt genauso aus ganz vielen Praxen, auch mit 2 bis 3 Vorbehandlungssitzungen sogar, hast du vorhin auch schon kurz erwähnt. Und im Nachgang auf jeden Fall ein Jahr lang vier, also pro Vierteljahr quasi eine UPT und nach einem Jahr spätestens dann wieder eine Taschentiefenmessung, Komplettmessung und darauf aufbauen dann quasi die Einstufung, wie das Intervall weitergeführt werden soll. Ja.
Korrekt, genau. Und deswegen wäre es halt interessant, ob das jetzt so eine Win-Win-Situation ist für alle. Ein Teil zahlt die Kasse, ein Teil macht man als UPT, wie man es jetzt kennt, mit der 1040 oder was auch immer da zusätzlich gemacht wird, die 1000, die 1010, die 4000 oder was auch immer, so wie man es jetzt auch macht. Dann wäre es für beide ein Gewinn. Also die Praxis behält ihr Konzept bei, aber bekommt sozusagen mehr von der Krankenkasse. Und die Patienten haben weniger Privatleistungen, ne?
Ich glaube, dass es im Rahmen der Vorbehandlung schon ein Zuzahlungsverbot geben wird. Im Rahmen der Nachbehandlung glaube ich nicht, weil ich denke, dass man dem Patienten das nicht absprechen kann, wenn er mehr tun will. Einfach. Wenn jetzt sein Grad nur einmal pro Halbjahr vorsieht und er sagt, aber ja, ich habe es doch aber jetzt die letzten Jahre immer viermal gemacht. Wie will man das dann dem Patienten medizinisch sinnvoll erklären? Wir sind wahrscheinlich alle der Meinung, dass das Intervall der UPT jetzt, nur weil es neue Positionen gibt, nicht anders sein wird als vorher auch. Und gerade die laufenden PA-Patienten, die sind das ja gewohnt, ne? Wie häufig die wiederkommen. Und wenn die dann plötzlich nur noch zweimal Anspruch haben im Jahr, dann glaube ich fast, dass es logisch sein muss, dass man die UPT zusätzlich vereinbart.
Ja.
Ja. Als einen Punkt habe ich noch, der mir gerade noch so einfällt. Ich habe nachgelesen, wie sich das wohl mit den Fällen verhalten soll, die jetzt schon beantragt sind. Hast du
Ja,
da auch
okay.
mal reingeschaut?
Bitte?
Da soll wirklich der Stichtag der 30.06. oder 1.07. dann sein. Alles, was vorher schon genehmigt ist, wird dann nach alten Ziffern abgerechnet und die Patienten, die schon eine Genehmigung haben, aber die dieses chirurgische, das offene Vorgehen noch nicht begonnen haben, die kann man wohl zurückholen, die Anträge und kann die neu schreiben. Da bin ich sehr
Okay.
gespannt, ob die Krankenkassen das alle auch so sehen.
Das ist auch, also wie beim HKP ist zum 1.10., ne? Als größte Chaos überhaupt.
Ja, genau.
Mit den neuen Festzuschüssen. Also, da gab es auch jede Krankenkasse anders. Also, ja. Was mich noch interessieren würde, inwieweit diese ganzen neuen Gebührenpositionen, inwieweit die budgetiert sind. Hast du da, weißt du was darüber?
Nee, ich habe tatsächlich auch nur gelesen, dass der PA-Punktwert wohl der gleiche bleiben soll. Aber es gibt noch ganz viele Sachen, die noch diskutiert werden müssen und die jetzt einfach noch gar nicht veröffentlicht sind. Ja, 6 Wochen ist ja noch Zeit, ne? Verrückt. Ja.
Ja, ich bin gespannt, aber wir sind um einiges schlauer jetzt. Also wir haben zumindest ein bisschen so ungefähr, wie der Weg jetzt geht, ne? In Richtung PA. Genau, und du willst ja auch noch ein Online-Seminar über dieses Thema machen, ne?
Genau, ich war jetzt die letzten 1,5 Wochen noch ein bisschen zurückhaltend, einfach weil ich es auch unprofessionell gefunden hätte, das jetzt zu früh rauszuhauen. Aber ich habe super viele Anfragen natürlich gekriegt über Instagram. Ich werde in, sagen wir mal, in 2 oder 3 Wochen vielleicht ein Online-Seminar anbieten zu dem Thema, alle Leistungspositionen, die es dann neu gibt, mit den Leistungstexten und den Bewertungsziffern dann vorstellen und hoffentlich auch gut ins Gespräch kommen mit meinen Teilnehmerinnen über mögliche PA-Konzepte, also über die Umsetzung in der Praxis dann.
Ja,
Genau.
sehr schön, sehr schön. Ja, erstmal vielen Dank bis hierhin. War sehr schön. Ich glaube, wir haben
Ja.
alles gesagt zu dem Thema.
Ja,
Und
super.
ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Genau, vielleicht, wenn es neue spannende Erkenntnisse gibt, könnte man das ja wiederholen mit den neuen wichtigsten Dingen, dass wir dann nochmal drüber sprechen, wenn du Lust hast.
Ja, super gerne.
Also sozusagen nach dem 1.7., wenn alles da ist, dass man das nochmal kurz zusammenfasst. Fast fest, zusammenfasst, zusammenfasst. Fast war schon richtig, ne?
Ja.
für alle und dann, ja.
Super. Also vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte. Der Austausch mit Gleichgesinnten in Anführungszeichen, der ist mir immer super wichtig.
Ja.
Und wir kennen uns ja jetzt auch schon eine ganze Weile über den Podcast. Und ja, hat mir Spaß gemacht. Dankeschön.
Ja, vielen Dank. Gerne.
So, das war das Interview mit der lieben Sandra. Vielen Dank nochmal hier, Sandra, für deine Zeit. Zu den neuen PA-Richtlinien. Ja, ich bin gespannt, wie sich das alles noch entwickelt und ich hoffe, ihr konntet durch den ganzen Dschungel der neuen Behandlungen ein bisschen besser durchsteigen und ich halte euch definitiv weiter auf den Laufenden. Wünsche euch erstmal jetzt einen schönen Tag und schöne Pfingsttage und ja, bis ganz bald. Ich freue mich.